Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eformel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In der heutigen Ausgabe gibt es die Vorschau auf die 12 Stationen der aktuellen Formel-E-Saison aus Jakarta. Dabei blicken wir auf die Strecke und wie immer auf unsere Tipps für das Wochenende. Ebenfalls in dieser Folge gibt es die ersten Informationen zum technischen Reglement der Gen 4 Fahrzeuge. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen. Ja, wir sind so ein wenig zwischen zwei Rennwochenende, kann man sagen. Zwar ist die Formel E nicht direkt gefahren, aber einige Formel E-Piloten waren unterwegs, das Ganze in Le Mans. Ich denke mal, Tobi Wirtz wird sich das auch angeschaut haben. Erstmal hallo Tobi an dieser Stelle.
Hallöchen Luca, und ja, natürlich habe ich auch die 24 Stunden von Le Mans zu großen Teilen verfolgt. Jetzt nicht komplett, ich habe nicht die Nacht durchgemacht, muss ich ehrlich zugeben, sondern mich dann schon zwischendurch für 6-7 Stunden schlafen gelegt. Aber verfolgt habe ich es auf jeden Fall, na klar.
Also Pascal Wehrlein, Nick de Vries, Sebastian Buemi, Norman Nato, Robin Freins, Jorik Wern, Stoffel van Dorn und eben Antonio Felix da Costa waren unterwegs. Dabei muss man sagen, Norman Nato als Bester abgeschnitten unter den Formel-E-Fahrern, nämlich Fünfter in der Hypercar-Kategorie gewesen, also in der fünften Gesamtposition. Ich glaube, da können wir mal kurz auch nochmal auf Pascal Wehrlein eingehen, der für dieses Wochenende mit dazugestoßen ist, mit der 4, mit Nasr und Tendi Neunter im Gesamt geworden, aber ehrlicherweise, da er nicht so viel Erfahrung hat, also nicht stammt, fährt, muss man sagen, war das ja eine sehr solide Leistung.
Ja, das kann man schon sagen. Ich meine, es sah ja auch eigentlich ganz gut aus. Porsche war ja konkurrenzfähig. Sein Teamkollege Kevin Estre und seine zwei Kollegen sind ja Zweiter geworden. Von daher Platz 9, ja, ein solides Debüt. Natürlich auch ein bisschen Pech gehabt mit dem frühen Reifenschaden, den Nasr da erlitten hat. Und dann auch die Strafe in der Nacht war vielleicht auch nicht unbedingt so, dass man am Ende viel erreichen konnte. Aber wie schon gesagt, solides Ergebnis, unter die Top 10 gefahren. Und das ist in diesem Hyper Feld, das wir dieses Jahr gesehen haben, ja doch durchaus eine bemerkenswerte Leistung, oder nicht?
Absolut. Und vor allen Dingen bin ich jetzt mal auf das Wochenende gespannt, wie dann doch wieder der Switch zurückpassiert. Aber ich denke mal, da ist er professionell genug, dass er das ja dann auch wieder schafft. Und damit machen wir den Switch wieder von Le Mans in Richtung der Formel E und schauen auf das, was so jetzt in der vergangenen Woche passiert ist. Und das nämlich mit dem Newsüberblick.
Große Schritte. Die FIA hat auf der Sitzung des Motorsport-Weltrates in Macau das technische Regelwerk für die Gen 4-Autos vorgestellt. Dabei gibt es einige Überraschungen.
Große Liste. Chief Championship Officer Alberto Longo hat zugegeben, mit insgesamt 106 Städten weltweit im Gespräch zu sein.
Große Geschichte. Der Formel-E-Rennwagen, mit dem Nelson Piquet Jr. in Saison 1 Meister wurde, steht aktuell zum Verkauf.
Und große Erleichterung. Gute Nachrichten für alle Formel-E-Fahrer, die auch in der Langstrecken-Weltmeisterschaft aktiv sind. 2026 wird es nach 2 Jahren wieder keine Terminüberschneidung mit der Formel-E geben. Und damit kommen wir zu dem heißesten Paddock-Thema. Das ist nämlich das technische Reglement der Gen 4-Fahrzeuge. Das ist nämlich endlich vorgestellt worden. Die bereits bekannten Eckdaten, maximal 600 kW Leistung statt 350 kW Leistung. Rekuperation steigt von 600 kW auf 700 kW. Und dazu gibt es eine Servolenkung und eine größere Batterie. Und das, was weiterhin noch vorgestellt worden ist, das Ganze in Macau, das hast du für uns mal so zusammengestellt, Tobi. Was hat sich denn aus deiner Sicht so am allermeisten verändert? Also was können wir da nochmal von Gen 3 Evo auf Gen 4 erwarten?
Was auf jeden Fall mit das größte Thema ist, ist, wie schon angesprochen, die Leistung, die stark steigen wird. Wir haben ja maximal 350 kW aktuell. Das bleibt auch die maximale Leistung an der Hinterachse. Der Frontmotor aber, der wird deutlich stärker. Da dürfen zukünftig 250 kW. Momentan ist die Regelung ja, insgesamt dürfen 350 kW abgerufen werden, davon maximal 50 kW an der Vorderachse. Von daher deutlicher Sprung nach vorne. Das heißt, die Vorderachse wird sehr viel wichtiger und der Frontmotor wird sehr viel wichtiger. Allerdings nicht nur beim Beschleunigen, sondern auch beim Zurückgewinn der Energie. Die 100 kW mehr Rückgewinnung laufen nämlich auch über den Frontmotor, der dann zukünftig 350 kW statt wie aktuell 250 kW zurückgewinnen darf. Es gibt außerdem ein paar Details zu den Fahrzeugen, die bislang nicht bekannt waren, die ich ganz bemerkenswert finde. Zum Beispiel ist neu, die Autos werden wieder eine hydraulische Bremse an der Hinterachse haben. Das war ja beim Gen 3 Auto nicht vorgesehen, da wird ja an der Hinterachse ausschließlich über Rekuperation verzögert. Hat natürlich den Nachteil, wenn aus irgendeinem Grund Batterie oder Antrieb die Rekuperation wegfällt, dann hat man keine Bremse an der Hinterachse und deshalb gab es einige Unfälle, insbesondere bei den Testfahrten vor Saison 9 und deshalb hat man ja ein Notfallbremssystem nachgerüstet. Das braucht man jetzt nicht mehr, weil eine hydraulische Bremse von vornherein vorgesehen ist. Es gibt ein paar Erweiterungen, was die Hersteller entwickeln dürfen. Da gehört jetzt auch dazu, dass das Brake-by-Wire-System an der Vorderachse entwickelt werden darf. Brake-by-Wire ist ein elektronisches Bremssystem. Man muss sich vorstellen, das Bremspedal ist nicht mehr direkt mit dem Hauptbremszylinder verbunden, sondern es gibt einfach nur einen Sensor am Pedal, der die Pedalstellung misst. Und über die Elektronik wird dann die Bremse aktiviert. Zuvor war das Brake-by-Wire-System an der Vorderachse zwar schon vorhanden, aber das war ein Standardteil, das vom Chassishersteller Spark kam. Jetzt ist es auch ein Herstellerteil, wo die Hersteller sich selber austoben dürfen. Austoben dürfen sie sich auch beim Differential. Hier ist nun ein aktives Differential erlaubt, zwar immer noch kein Torque-Vectoring, aber das Differential darf jetzt aktiv, also entweder hydraulisch oder elektrisch, gesperrt werden. Zuvor waren da nur passive Lösungen erlaubt. Dann gibt's ein paar interessante Sachen zu den Standardkomponenten. Batterien, die ja von Podium Advanced, einer italienischen Firma, kommen werden, die werden deutlich größer. 55 Kilowattstunden werden den Fahrern da zur Verfügung stehen. Aktuell haben die Batterien ja nur 38,5 Kilowattstunden im Rennen. Und das ist doch schon deutlich mehr. Die Autos werden natürlich auch deutlich mehr Energie verbrauchen, weil sie viel mehr Leistung haben. Das ist ja auch klar. Was auch interessanterweise sich ändern wird, ist die Energiemenge, die beim Pit Boost nachgeladen wird. Diese steigt nämlich von 3,85 auf 4,05 Kilowattstunden. Und Luca, auch bekannt wurden die Abmessungen der Gen 4 Autos. Auch da können wir deutliches Wachstum feststellen, oder?
Genau, Wachstum, da das große Stichwort. Schauen mal auf das, was wichtig ist. Beginnen da mit der Länge. 5,54 Meter heißt es in der Länge. Also man steigt dort um 52 Zentimeter an. Auch beim Radstand steigt man an auf 3,08 Meter. Also steigt man dort auch um 10,5 Zentimeter an. Die Breite etwas mehr, auch mit 1,80 Meter ist man jetzt dabei. Also steigt man dort im Vergleich zum Gen 3 Evo Fahrzeug um 9,3 Zentimeter. Gewicht steigt an. Wir überschreiten damit die 1-Tonnen-Marke, kann man sagen. Zwar nur knapp mit 1012 Kilogramm, aber es geht aufs Gewicht, nämlich mit 150 Kilo, die dort mehr kommen. Gehen dabei auch noch so ein bisschen auf das Thema Reifen ein. Das haben wir gerade nach dem Shanghai-Wochenende auf jeden Fall klar beredet. Und auch bei eformel.de gab es das ja auch ganz groß zum Lesen. Man wird auf jeden Fall breiter, vorne wie hinten, 295 mm statt 265 mm an der Vorderachse und hinten wird es genauso stattfinden mit 345 mm statt 330 an der Hinterachse. Damit werden auch die Felgen etwas breiter. Zum Thema Reifen an sich, also Allwetterreifen schön und gut, aber denkst du da auf jeden Fall, dass man sich da noch, weil das erstmal natürlich klar nach dem Shanghai-Wochenende ein großes Thema geworden ist, nochmal speziell um das Thema Regenreifen nochmal beschäftigen, oder denkst du, dass man erstmal beim Thema Allwetterreifen bleiben wird?
Also, es steht ja schon fest, man wird einen Regenreifen haben in den Gen 4 Boliden. Die Trockenreifen werden keine Slicks sein, sondern auch weiterhin profiliert. Das heißt, da wird man auch in der Lage sein, auf leicht feuchter Strecke zu fahren. Für den zweiten Entwicklungszyklus der Gen 4 Boliden, das heißt ab 2028, überlegt man derzeit, ob man da vielleicht echte Trockenreifen einführt. Aber das ist noch lange hin. Man wird erstmal mit Allwetterreifen beginnen, die allerdings ähnlich wie die aktuellen Hankook-Reifen auf trockene Bedingungen optimiert sind. Und wenn es zu nass wird, wird man einen speziellen Regenreifen haben. Das ist in der Ausschreibung, die der neue Lieferant Bridgestone gewonnen hat, auch von vornherein so vorgesehen gewesen.
dann schauen wir auf die Strecke und gehen dabei in das Wochenende hinein von Jakarta. Jakarta International E-Pre-Circuit, 2,37 Kilometer lang, 18 Kurven. Aber dabei muss man sagen, kein typischer Stadtkurs, semi-permanenter Rennkurs, so wie es gerne heißt. Die Strecke wurde extra für die Formel E angelegt. Aber dabei ist die Frage, Tobi, was zeichnet die Strecke so aus? Wir sind ja letztes Jahr dort nicht gefahren. 2023 haben wir in Jakarta Rennen erlebt. Und da ist jetzt die Frage, wie kann man die Strecke so einschätzen?
Die Strecke ist kein typischer Startkurs. Sie ist zumindest in großen Teilen extra für die Formel E gebaut worden. Hat daher auch Merkmale, die eigentlich eher auf eine permanente Rennstrecke hindeuten. 18 Kurven sind insgesamt, unterschiedliche Streckenbreiten. Teilweise sind die Kurven sehr geschwungen, gehen also relativ schnell. Teilweise sind sie aber auch sehr eng. Und man hat in mehreren Kurven dabei relativ gute Überholmöglichkeiten. Die Kurven 7 und 13 möchte ich an der Stelle mal nennen. Mit viel Mut geht auch vielleicht ein Überholmanöver in Kurve 18 und natürlich beste Überholmöglichkeit Kurve 1 am Ende der langen Start-Zielgeraden. Der Attack-Mode wird in Kurve 16 aktiviert. Auch da sind demzufolge natürlich viele Überholmanöver möglich, da man für die Aktivierung weit von der Ideallinie wegfahren muss. Auf der anderen Seite hat man dann natürlich den Leistungsvorteil und den Allrad zur Verfügung. Das heißt, es wird nicht sehr lange dauern, bis man dann mit der zusätzlichen Leistung wieder vorbeigehen kann. Und Luca, besonders könnte das Rennen allerdings werden wegen den Temperaturen, die wir in Indonesien haben. Das könnte ja auch durchaus einen Einfluss haben, oder?
Absolut. Wir können uns auf jeden Fall mal darauf einstellen, dass es auf jeden Fall tropisch wird und sehr, sehr schwül warm. Das kann man auf jeden Fall sagen. Jakarta ja mitten in den Tropen, wie gesagt. Deshalb dort Wettervorhersagen, wie ich schon erwähnt habe, ziemlich schwierig. Temperaturen rund um die 30 Grad. Regenwahrscheinlichkeit stand Montagnachmittag, wo wir gerade hier aufzeichnen, bei 90%. Also kann da auch gern mal so ein Gewitterschauer runterkommen. Und dann reden wir vielleicht sogar wieder hier nächste Woche im E-Pod über ein Regenrennen. Aber das muss ja nicht so sein. Deswegen sind wir mal gespannt, was dort auch wettertechnisch passiert. Ja, und da sieht man mal, wie schwierig es wird. Wenn man am Freitag auf seine Wetter-Apps der Wahl geschaut hat, da stand auch 0% drin. Also man sieht, wie schwierig es wird. Tobi, du bist ja vor Ort. Was nimmst du mit? Regenjacke, kurze Hose und Sonnencreme wahrscheinlich.
Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Also tatsächlich, ich habe am Freitag geguckt, da war Regenwahrscheinlichkeit 0%. Temperaturen 32 bis 33 Grad. Da habe ich mich schon auf Sonnencreme, Kopfbedeckung, kurze Hose eingestellt, aber jetzt wird es ein bisschen kühler, die Regenwahrscheinlichkeit ist deutlich nach oben gegangen. Ich kann es echt beim besten Willen nicht vorhersagen. Was ich aber glaube, so ein bisschen vorhersagen zu können, wer die Chance hat, in Jakarta zu gewinnen. Und da möchte ich heute am Montag mal ein Geburtstagskind nennen, Jake Dennis. Der wird am heutigen Montag, wo wir aufzeichnen, 30 Jahre alt, hat beim letzten Mal, als in Jakarta gefahren wurde, beim Doubleheader zweimal Platz 2 belegt. Ich vermute einfach mal, es platzt für ihn endlich der Knoten, sowohl in Jakarta als auch in dieser Saison insgesamt. Und er fährt einen Sieg ein. Und Luca, du hast ja einen anderen Namen bei dir stehen.
Genau, nämlich den aktuell WM-Zweiten, Pascal Wehrlein, kann man ja fast schon sagen, der ist so ein wenig im Flow, steigt dann direkt vom Hypercar in die Formel E zurück. Ich habe schon gesagt, wird spannend sein, wie er den Switch schafft, aber ich kann mir vorstellen, dass da was gehen kann und möglicherweise vielleicht dann doch, obwohl man ja selber bei Porsche gesagt hat, dass die WM aus Fahrersicht eigentlich entschieden ist, aber zumindest kann man es nicht allzu deutlich aussehen lassen, also ein bisschen Punkte aufholen wäre ja dann doch nicht schlecht. Und beim Thema Punkte aufholen. Da sind wir beide beim Thema Tippspiel auch mit gemeint, nämlich könnt ihr das selber immer noch tun, nämlich unter www.kicktipp.de/Formel E. Da könnt ihr weiterhin immer noch teilnehmen. Zwar wird's mit dem Siegen schwierig, Tagessiege sind aber immer möglich. Also selbst wir beiden Tippkenner, die ja auch mal vergessen zu tippen, die haben immer noch Möglichkeit auf einen Tagessieg und das wird auch wahrscheinlich auf kurz oder lang die einzige Möglichkeit sein, dort einigermaßen positiv rauszukommen. Aber für euch, wie gesagt, das Tippspiel immer noch offen. www.kicktipp.de/Formel E. Dort die Adresse für euch. Und da wir ausnahmsweise mal nur ein Rennen sehen werden, ist natürlich die Frage, ja, wie setzt sich das Wochenende zusammen, Tobi? Das, muss man sagen, ist aber wie gewohnt eigentlich zustande zu bringen.
Genau, es ist wie gewohnt in Asien. Etwas für Frühaufsteher, so drücke ich es mal aus. Am Freitag geht's noch einigermaßen. Das erste freie Training findet um 11 Uhr statt, geht über 40 Minuten. Beim zweiten freien Training am Samstagmorgen um 3 Uhr wird's dann schon für uns Europäer ein bisschen schwieriger zu sehen, da wach zu sein. Das Qualifying mit anschließender Duellphase beginnt um 5.20 Uhr mitteleuropäischer Zeit und das Rennen startet am Samstag um kurz nach 10 Uhr. Und wo können wir die Sessions verfolgen, Luca?
In Deutschland geht das Ganze mit DF1. Die übertragen auch an diesem Wochenende wieder Qualifying und Rennen live im TV sowie auch im Livestream bei Servus TV On abzurufen. Die freien Trainings gibt es im Stream bei eformel.de zu sehen. Jetzt müssen wir ein bisschen einen Schwenk machen, natürlich in Österreich, denn für die Zuschauerinnen und Zuschauer dort gibt es einen kleinen Konflikt bei Servus TV. Dort zeigt man das Qualifying live, aber das Rennen liegt so ein bisschen der MotoGP im Wege. Dort zeigt man im linearen TV bei Servus TV das MotoGP Qualifying in Mugello. Zeitversetzt wird man anschließend dort die Formel E zeigen ab 11.50 Uhr. Wenn ihr live dabei sein wollt, gilt das Ganze wie auch in Deutschland Servus TV On einschalten. Dieser Stream ist übrigens auch dann für die Freunde in der Schweiz verfügbar. Dort läuft übrigens auch die Formel E in diesem Jahr für Swisscom-Kunden beim TV-Kanal Blue Sport. Außerdem, europaweit, wenn ihr irgendwo vielleicht im Geo-Bereich seid, wo das Rennen vielleicht nicht so verfügbar sein sollte, gibt es immer auch die Möglichkeit, bei Eurosport 2 einzuschalten oder dem Streamingdienst Discovery Plus, sowie bei DAZN, die auch ebenfalls dieses Jahr neu dazugekommen sind. Außerdem gibt es zu jeder Session wieder alles live im Ticker bei eformel.de, also da einfach, wie immer, Second Screen den Ticker laufen lassen. Dort gibt's weitere Informationen zu Training, Qualifying und Rennen. Und im Teleskop schauen wir zum ersten Formel-E-Champion.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Der erste Formel-E-Champion, oder genauer gesagt sein Auto, nämlich der Gen 1 Bolide von Nelson Piquet Jr. aus Saison 1, mit dem er sich da zum Meister gekürt hat, wird aktuell verkauft. Der Brasilianer hat mit diesem Auto im Jahr 2015 die beiden E-Prix in Long Beach und Moskau gewonnen und stand weitere dreimal auf dem Podium, womit er am Saisonende einen Punkt Vorsprung auf Sebastian Buemi hatte und den Titel gewann. Ein Schnäppchen ist das Auto aber nicht. 400.000 Euro ruft der Verkäufer in den USA für den Wagen auf. Mit dabei ist jedoch auch ein Ersatzmotor vom damaligen Einheitslieferanten McLaren im Wert von 80.000 Euro und ein Spezialladegerät von Williams im Wert von 25.000 Euro. Wenn das für euch kein Problem sein sollte, solltet ihr schnell zuschlagen. Luca, was denkst du denn? Wäre das Meisterauto aus Saison 1 für dich schon ein Fahrzeug, das einen gewissen Sammlerwert hat? Oder findest du, die Formel E ist dafür eigentlich noch zu jung?
Also Sammlerwert, wenn man da mal in die Zukunft schaut, ist das Auto auf jeden Fall. 10 Jahre ist es ja dann her, dass das Auto dann siegreich war. Deshalb, man sagt ja, ab einer gewissen Zeit beginnt eine Tradition. Also ist das ja in gewisser Weise ja schon traditionell oder zumindest historisch. Daher, wenn man auf lange Sicht schaut, ist der Preis, der dort aufgerufen wird, wahrscheinlich zwar in dem Moment hoch, aber wer weiß, was dann in weiteren 10 Jahren ist, ob es vielleicht nicht sogar eine Millionenmarke übersteigt. Also ich sage jetzt mal so, Tobi, wenn wir zusammenlegen, könnten wir vielleicht mitmachen. Aber ich sehe da aktuell zumindest relativ wenig Aussicht darauf. Zumindest aus meiner Warte heraus.
Ja, das ist bei mir ähnlich. Ich glaube, so viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden wir im E-Pod wahrscheinlich nicht so schnell haben, um so viel Geld für ein Formel-E-Auto auf den Tisch legen zu können. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das hört und wenn ihr denkt, das ist eine super Idee und ihr wollt uns vielleicht ein bisschen finanziell unterstützen dabei, das Auto zu kaufen, meldet euch gerne bei uns. Wir lassen euch die entsprechenden Bankdaten zukommen und vielleicht schaffen wir es ja zusammen.
Also ich wüsste zumindest nicht, wo ich das Ding hinstellen könnte. Das wäre schon das größte Problem dabei.
Ich gerade auch nicht, aber ich glaube, da fällt uns schon irgendwas ein. Da bin ich mir 100%ig sicher.
Absolut. etwas einfallen lassen, müssen wir uns auch immer für das Grid Dummies Formel E Quiz. Es wird Woche um Woche zwar, denkt man erstmal schwieriger, aber die Fragen kommen einem doch irgendwie dann immer zugesprungen. Deshalb geht's auch wieder in die nächste Runde und unser Quiz Champion Tobi wird's da wieder mit der ersten Frage starten.
Meine erste Frage: Dreimal ist die Formel E schon in Jakarta gefahren. Wer ist denn in diesen drei Rennen insgesamt der beste Qualifier in der Formel E gewesen?
In Jakarta.
In Jakarta.
Maximilian Günther.
Mag man denken, weil er zweimal die Pole Position geholt hat, aber tatsächlich leider nicht der beste Qualifier mit einem Schnitt von 3,0 ist Jake Dennis. 2022 auf Startplatz 5 und 2023 beide Male von Startplatz 0. Damit schlägt er im Schnitt auf jeden Fall Max Günther. Kann ich dir den Punkt leider nicht geben.
Das macht Sinn. Damit bleibt es beim 0:0. So, dann frage ich dich in meiner ersten Frage, wer denn das erste Mal von der Pole in der Gen 3-Ära ein Rennen gewonnen hat?
Pascal Werner in die Rias, meine Antwort.
Denkt man auch erstmal, aber tatsächlich sind wir wieder bei dem gleichen Thema. Es war tatsächlich Maximilian Günther, nämlich Jakarta Rennen 2, dass er der erste Fahrer war, der in der Gen-3-Ära von Startplatz 1 aus ein Rennen gewann. Man muss sich das vorstellen, in der Gen-2-Ära ist es damals in London passiert, Jake Dennis 2022, damit hat Günther damals eine 13-Rennen lange Serie beenden können.
Okay.
Damit bleibt es beim 0:0.
Hatte ich das wohl falsch in Erinnerung? Dann kommen wir aber schon zu meiner zweiten Frage. Und die dreht sich auch um Max Günther. Der hat ja beim letzten Jakarta Grand Prix 2023 beide Pole Positions geholt. Kannst du mir denn sagen, wer Pole-Sitter im ersten Formel-E-Rennen in der indonesischen Hauptstadt gewesen ist? 2022.
2022, naja. Also heute ist es echt schwer. Wer war denn 22 denn zumindest gut? Das ist jetzt wieder alles Ausschlussverfahren. Ich sag jetzt mal tatsächlich Edo Mortara. Keine Ahnung warum, aber der war zumindest in dem Rennen war ich sehr gut unterwegs.
Edo Mortara wurde im Rennen Dritter, korrekt. Das Rennen gewann Mitch Evans. Aber keiner von beiden hat auf Pole gestanden, sondern der Mann, der am Ende auf Platz 2 gelandet ist, Jean-Eric Vergne. Damit steht es weiter 0:0. Was ist denn heute los?
Wahnsinn. Wahnsinn. So, ich glaube, wir bleiben mal beim Thema Pole Position. Kommen wir wieder zum Thema Maximilian Günther zurück. Vorher, wie gesagt, im Jahr 2023 in Jakarta seine erste Formel E Pole in seiner Karriere ein. Jetzt frage ich dich dabei, wie viele Rennen brauchte er, um damals das erste Mal vom Platz an der Sonne starten zu dürfen, nämlich von Startplatz 1? Gib dir 5 Rennen Differenz.
Das ist aus dem Statistikartikel von Jakarta 2023. Das hatte ich nämlich auch nachgelesen, weil er nämlich nur 24 Stunden brauchte, um das zu wiederholen. Ich habe aber gerade nicht ganz im Kopf, sondern wie viel das Rennen das gewesen ist. Also aktuell hat Günther, glaube ich, knapp 100 Rennen. 16 Rennen pro Saison, ziehen wir mal 32 ab. Wenn wir jetzt 95 sagen, die er aktuell hat, minus 32 wäre 63. Ja, 63 ist eine schöne gerade Zahl, ich sage 63.
Also den Punkt gibt's auf jeden Fall. Ich habe dir ja 5 Differenz gegeben. Es war ein bisschen weniger, waren 61 oder im 61. Rennen ist ihm das gelungen. Deswegen gibt es dort den ersten Punkt des Tages. Also steht es aus deiner Sicht 1:0, aus meiner Sicht 0:1 für dich.
Okay, Luca, dann gebe ich dir die Chance zum Ausgleich. Wir haben am Wochenende ganze 3 Fahrer am Start, die nur einen einzigen Punkt jeweils in Jakarta geholt haben. Kannst du mir denn einen von diesen 3 Fahrern nennen?
Jake Hughes. Warum? Der fällt mir jetzt einfach irgendwo an.
Jake Hughes ist richtig. Jake Hughes wurde tatsächlich im vergangenen Jahr 10. Die anderen beiden sind Sam Bird, der wurde 2022 10. und Sebastian Buemi, der im ersten Rennen 2023 10. wurde. Das ist dein erster Punkt und damit steht's 1:1.
Dann kommen wir zu meiner letzten Frage. Welcher deutsche Fahrer resümierte sein erstes Formel-E-Rennen seiner Karriere damals im E-Pod-Interview mit den Worten: Die ersten Runden waren wie im Tigerkäfig?
Das war der Fahrer, der in Jakarta sein Formel-E-Debüt gegeben hat, als Ersatz für André Lotterer. Das war David Beckmann.
Absolut korrekt. Damit 1:2 ist für dich wieder gedreht bekommen. Aber die 300. Folge müsste es gewesen sein. Ja, genau, die 300. Folge. Gerade mal spontan nachgeguckt. Die ist glaube ich, immer noch hörenswert. Also seine ersten Schritte in die Formel E gemacht und jetzt in dieser Saison wieder mit dabei. Hoffentlich kann er in Jakarta damit wieder dann angreifen. Sind wir mal gespannt, wie es dann auch für ihn wird für dieses Wochenende.
Und ähnlich wie bei dir oder bei Jake Hughes oder Sebastian Buemi oder Sam Bird, fände ich, Jakarta wäre auch mal eine gute Gelegenheit, endlich mal einen Punkt zu machen, oder?
Absolut. Also wird auf jeden Fall ein anstrengendes Rennen und da ist wahrscheinlich der eine Punkt aus Sicht von David Beckmann aufgrund wahrscheinlich auch des Materials. Wäre auf jeden Fall mal ansteigende Form. Das wünschen wir ihm auf jeden Fall. Aber der Punkt in Jakarta fühlt sich dann sicherlich an wie ein Sieg. Also für das Team auf jeden Fall und für ihn auch persönlich. Und dann sind wir schon beim Ende dieser Folge angekommen. Verweisen natürlich wieder auf Social Media, speziell natürlich an diesem Rennwochenende wieder. Die Highlights sowie auch schöne Snippets aus Jakarta gibt es dann von dir, Tobi, sicherlich auch zu sehen. Aber auf jeden Fall mit der Kooperation des Red Bull Media House und eFormel.de auf YouTube und auf Instagram und auf sämtlichen sozialen Kanälen von eFormel.de zu sehen. Das findet ihr alles bei eFormel.de auf der Seite und mit dem Reiter Social Media seid ihr dann auch bestens versorgt. Für das Wochenende. Versorgt, ob ihr das schon seid mit den Tickets für den Berlin-E-Prix, weiß ich persönlich nicht. Da kann ich noch nicht in eure Schubladen oder sonstiges gucken, ob da schon die Tickets drin liegen. Aber wenn noch keiner hat, da kann man auf jeden Fall mal für Nachschub sorgen, Tobi.
Genau, 3,5 Wochen sind es noch bis zum Berlin-E-Prix. Wenn ihr noch keine Tickets habt und welche haben wollt, geht einfach auf eformel.de. Da findet ihr im rechten Bereich der Seite einen Banner, Tickets Berlin-E-Prix. Einfach draufklicken. Solltet ihr mit einem Mobilgerät unterwegs sein, müsst ihr ein bisschen nach unten scrollen. Aber auch da findet ihr einen großen Werbebanner für den Ticketverkauf. Einfach draufklicken, dann werdet ihr auf den Ticketverkauf weitergeleitet.
Genau, und weiterleiten wäre auch ein gutes Stichwort beim Thema abonnieren und bewerten. Weiterleiten in dem Sinne, wenn ihr den Podcast-Feed braucht, das findet ihr auch bei eFormel.de unter dem Bereich Podcast oder ihr sucht und findet und habt uns vielleicht sogar schon längst gefunden, das Ganze nämlich abonnieren und bewerten nicht vergessen auf euren und auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt. Bewerten wäre natürlich am allerbesten. 5 Sterne und ein kleines Feedback hinterlassen, da freuen wir uns beide persönlich sehr drauf und wir freuen uns natürlich auch auf das kommende Rennwochenende der Formel E, das Ganze in Jakarta. Früh aufstehen heißt es für euch, aber wenn ihr vielleicht ein bisschen mit was anderes beschäftigt seid, wie gesagt, alles auch nachzulesen und auch nachzugucken, entweder bei eFormel.de oder wie gesagt bei den jeweiligen TV-Stationen. Tobi, ich bedanke mich sehr herzlich fürs Dabeisein, wieder auch in dieser Folge.
Gerne doch.
Und wir melden uns dann mit deinen Eindrücken natürlich wieder, mit der Analyse dann aus Jakarta. Wird sehr, sehr spannend, freue ich mich drauf. Auf jeden Fall, wie du da durch die Hitze oder vielleicht sich da durch den Regen kämpfen musstest, bin ich mal gespannt.
Ja, ich auch.
Freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Das Ganze machen wir dann in der nächsten Woche und bis dahin habt eine schöne Zeit hier bei eFormel.de und im E-Pod.
Ciao.